Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 14. August. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem Buch Nehemia lesen wir von Kapitel 7, Vers 4 bis Kapitel 9, Vers 21. Die Liste der Heimkehrer. Jerusalem war eine große, weiträumige Stadt, aber die Zahl der Einwohner war klein und es war noch nicht alles mit Häusern bebaut. Mein Gott gab mir den Gedanken ein, die Männer der ersten Familien, die Ratsherren und das ganze Volk zusammenzurufen, um sie nach ihren Sippen in Listen einzutragen. Ich fand bei dieser Gelegenheit das Verzeichnis, in dem die ersten Heimkehrer aufgeschrieben waren. Darin hieß es, viele, deren Vorfahren aus der persischen Provinz Judäa stammten, verließen Babylonien und kehrten nach Jerusalem und Judäa zurück. Jeder in seinen Heimatort. Ihre Familien hatten in Babylonien gelebt, seit König Nebukadnezar sie dorthin verschleppt hatte. Ihre Anführer waren Serubbabel, Jeschua, Nehemja, Asaja, Raamja, Nahamani, Mordokai, Bilshan, Misperet, Bigwai, Rehum und Baana. Hier folgt die Liste der israelitischen Sippen mit der Zahl der zu ihnen gehörigen Männer. Parosch 2172, Shephatja 372, Arach 652, Pahat Moab, die Nachkommen von Jeschua und Joab 2818, Elam 1254, Satu 845, Sakkai 760, Bani 648, Bebai 628, Asgad 2322, Adonikam 667, Bigwai 2067, Adin 655, Ater, die Nachkommen von Hiskia 98, Hashum 328, Bezai 324, Harif 112, Gibeon 95, Netopher aus Bethlehem 188, aus Anatot 128, aus Bet Asmavet 42, aus Kirjat Jearim, Kephira und Beeroth 743, aus Rama und Geba 621, aus Michmas 122, aus Bethel und Ai 123, aus Nebo, dem anderen, 52, Elam, ein anderer, 1254, Harim 320, aus Jericho 345, aus Lot, Hadid und Ono 721, Senaa 3930. Von den Sippen der Priester kehrten heim Jedaja, die Nachkommen von Jeschua 973, Immer 1052, Paschur 1247, Harim 1017, von den Leviten die Sippe Jeschua, die Nachkommen von Kadmiel, Binui und Hodavia 74, von den Tempelsängern die Nachkommen Asafs 148, von den Torwächtern des Tempels die Sippen Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita und Shobai 139. Von den Tempeldienern kehrten folgende Sippen heim. Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Giddel, Gaha, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Usa, Paseach, Besai, die Meoniter, die Nefusiter, Bakbuk, Hakufa, Hahur, Baslut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Temach, Neziach, Hatifa. Folgende Sippen der Sklaven Salomos kehrten heim. Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darkon, Giddel, Shephatja, Hatil, Pocheret-Zebajim, Amon. Gesamtzahl der heimkehrenden Tempeldiener und Nachkommen der Sklaven Salomos 392. Aus Telmelach, Telharsha, Kerub-Adon und Immer kamen folgende Sippen, sie konnten aber nicht nachweisen, dass sie israelitischer Abstammung waren. Delaja, Tobia und Nekoda, 642. Unter den Priestern gab es einige, die ihre Abstammungslisten nicht finden konnten. Es waren die Sippen Habaja, Kotz und Basilei. Der Ahnherr der Sippe Barzillai hatte eine Tochter von Barzillai aus Gilead geheiratet und dessen Namen angenommen. Weil diese drei Sippen ihre priesterliche Abstammung nicht nachweisen konnten, wurden sie für unrein erklärt und vom Priesterdienst ausgeschlossen. Der Statthalter untersagte ihnen, von den heiligen Opfergaben zu essen, bis wieder ein oberster Priester eingesetzt wäre, der ihren Fall klären könnte. Gesamtzahl der Gemeinde der Heimkehrer 42.360. Hinzu kamen Sklaven und Sklavinnen 7.337. Sänger und Sängerinnen 200. Kamele 435. Esel 6.720. Viele aus dem Volk gaben eine Spende für den Bau und den Tempelschatz. Der Statthalter 1.000 Goldmünzen, 50 Opferschalen, 30 Priestergewänder, 285 Kilo Silber, ein Teil der Sippenoberhäupter 20.000 Goldmünzen, 1.250 Kilo Silber, das übrige Volk 20.000 Goldmünzen, 1.140 Kilo Silber, 67 Priestergewänder. Esra führt das Volk in das Gesetz Gottes ein. Alle Israeliten ließen sich in ihren Heimatorten nieder, die Priester, die Leviten, die Torwächter und Sänger, die Leute aus dem Volk und die Tempeldiener. Als der siebte Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten lebten, versammelte sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes: Bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am ersten Tag des siebten Monats, vom frühen Morgen bis zum Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor, und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Neben ihm standen auf der rechten Seite Matitja, Schema, Anaja, Uria, Hilkia und Maaseja. Auf der linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sichaja und Meshulam. Esra öffnete die Buchrolle, und weil er höher stand als das Volk, konnten es alle sehen. Da stand das ganze Volk auf. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen: Amen, so soll es sein. Sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten Jeschua, Bani, Scherepja, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen: Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Esra sagte zu ihnen: Geht nun, esst und trinkt. Nehmt das Beste, was ihr habt, und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Auch die Leviten redeten den Leuten zu: Beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn. Macht euch nur keine Sorgen. Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Das Volk feiert das Laubhüttenfest. Am zweiten Tag kamen die Sippenoberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und den Leviten zu Esra, dem Lehrer, um die Worte des Gesetzes noch genauer zu studieren. Da fanden sie im Gesetz, was Mose auf Befehl des Herrn geschrieben hatte. Die Israeliten sollen während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen und sie sollen in Jerusalem und in allen ihren Städten ausrufen und bekannt machen: Geht auf die umliegenden Berge und holt frische Zweige von edlen und wilden Ölbäumen, Myrten, Dattelpalmen und anderen dicht belaubten Bäumen, damit wir Laubhütten bauen können, wie das Gesetz es vorschreibt. Da ging das Volk hinaus, holte Zweige und baute sich Laubhütten, die einen auf den flachen Dächern ihrer Häuser, andere in ihren Höfen, in den Vorhöfen des Tempels und auf den freien Plätzen am Wassertor und am Ephraimtor. Die ganze Gemeinde der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte in ihnen. Das hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht mehr getan. Alle waren glücklich und voller Freude. Täglich, vom ersten bis zum letzten Festtag, las Esra laut aus dem Gesetzbuch Gottes vor. 7 Tage wurde das Fest gefeiert. Am 8. Tag fand die im Gesetz vorgeschriebene Festversammlung statt. Das Volk bekennt seine Schuld. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten zu einem Festtag. Sie hatten den Sack angelegt und sich Erde auf den Kopf gestreut. Alle, die als Nachkommen Jakobs zu Israel gehörten, trennten sich ausdrücklich von allen Fremden und traten vor den Herrn, um ihre Schuld und die Schuld ihrer Vorfahren zu bekennen. Sie erhoben sich von ihren Plätzen, und 3 Stunden lang wurde ihnen aus dem Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, vorgelesen. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder und bekannten ihm ihre Verfehlungen, ebenfalls 3 Stunden lang. Auf dem Podium der Leviten erhoben sich Jeschua, Bani, Kadmiel, Shebania, Bunni, Scherebja, Bani und Kenani. Sie riefen mit lauter Stimme zum Herrn, ihrem Gott. Die Leviten Jeschua, Kadmiel, Bani, Hashabneja, Scherebja, Hodia, Shebania und Petachja aber sagten zum Volk: Auf, preist den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Leviten beteten dem Volk vor: Dein großer Name, Herr, sei gepriesen. Alles Preisen und Rühmen der Menschen reicht nicht an ihn heran. Du, Herr, allein bist Gott. Du hast den Himmel geschaffen, die Himmelswelt mit dem Heer der Engel. Du hast die Erde und das Meer geschaffen und alle Geschöpfe, die dort leben. Ihnen allen hast du das Leben geschenkt, und die Himmelsmächte beten dich an. Du, Herr, unser Gott, erwähltest Abram und holtest ihn heraus aus Ur in Chaldea. Du gabst ihm den Namen Abraham. Du sahst, dass er in Treue zu dir hielt und schlossest einen Bund mit ihm und gabst ihm dabei das Versprechen: Deinen Nachkommen gebe ich das Land, in dem die Kanaaniter wohnen, die Hethiter und die Amoriter, die Perisiter, Jebusiter und Girgashiter. Und du hast dein Versprechen gehalten, auf dich ist in allem Verlass. Unsere Vorfahren wurden unterdrückt in Ägypten. Du sahst es und griffest ein. Am Schilfmeer schrien sie zu dir um Hilfe. Du hörtest es und schicktest Rettung. Der Pharao, seine Minister und sein Volk behandelten unsere Väter mit Hochmut. Da zeigtest du ihnen deine Macht und ließest sie deine gewaltigen Taten spüren. So machtest du dir einen großen Namen, er wird gerühmt bis zum heutigen Tag. Vor den Augen unserer Vorfahren zerteiltest du das Meer, trockenen Fußes zogest du mitten hindurch. Doch ihre Verfolger stürztest du in die Fluten, wie Steine sanken sie in die Tiefe. Du leitetest sie, bei Tag durch eine Wolkensäule und nachts erhelltest du ihren Weg mit dem leuchtenden Schein der Feuersäule. Du kamst hernieder auf den Berg Sinai. Du sprachst zu ihnen vom Himmel her. Klare Ordnungen gabst du ihnen, Gesetze, die das Leben verlässlich regeln, mit guten Vorschriften und Geboten. Du lehrtest sie, den Sabbat zu achten als heiligen Tag, der dir gehört. Du gabst ihnen Vorschriften und Gebote und ein Gesetz durch deinen Diener Mose. Als der Hunger sie plagte, gabst du ihnen Brot vom Himmel. Aus den Felsen ließest du Wasser strömen, um ihren Durst damit zu löschen. Dann befahlst du ihnen, das Land einzunehmen, das Land, das du ihnen zugesagt hattest, mit zum Schwur erhobener Hand. Doch unsere Vorfahren wurden übermütig, trotzig schlugen sie deine Weisungen in den Wind. Sie weigerten sich, auf dich zu hören, nur allzu schnell vergaßen sie die Wunder, mit denen du ihnen geholfen hattest. Sie setzten es sich in den Kopf, zurückzukehren nach Ägypten, in die Sklaverei. Du aber bist ein Gott, der vergibt. Voll Liebe und Erbarmen bist du, voll Geduld und von grenzenloser Güte. Du hast sie nicht im Stich gelassen. Nicht einmal, als sie sich das Stierbild gossen und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Wie tief sie dich damit beleidigt haben. Du aber in deinem großen Erbarmen hast sie dort in der Wüste nicht verlassen. Du nahmst die Wolkensäule nicht weg, sie blieb ihr Begleiter an jedem Tag, und die Feuersäule leuchtete ihnen, damit sie auch nachts ihren Weg erkannten. Du gabst deinen guten Geist, um sie zur rechten Einsicht zu führen. Auch weiterhin sättigtest du sie mit Manna und gabst ihnen Wasser für ihren Durst. 40 Jahre bei ihrem Zug durch die Wüste versorgtest du sie mit dem, was sie brauchten. Ihre Kleider zerfielen nicht zu Lumpen, ihre Füße schwollen vom Gehen nicht an. Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 1 bis 18. Paulus als Vorbild. Verzicht um der Liebe willen. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr die Frucht meines Wirkens für den Herrn? Auch wenn andere mich nicht als Apostel anerkennen, für euch bin ich es. Meine Beglaubigung als Apostel seid ihr selbst, weil ihr zum Glauben an den Herrn gekommen seid. Hier ist meine Antwort an die Leute, die Kritik an mir üben. Hätte ich nicht Anspruch darauf, für meinen Dienst als Apostel Essen und Trinken zu bekommen? Hätte ich nicht das Recht, eine Christin als Ehefrau auf meine Reisen mitzunehmen, wie es die anderen Apostel tun und die Brüder des Herrn und auch Petrus? Sind ich und Barnabas die einzigen, die mit ihrer Hände Arbeit für ihren Unterhalt aufkommen müssen? Wer zieht denn schon auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg, ohne von seinen Trauben zu essen? Wer hütet Schafe, ohne von ihrer Milch zu trinken? Ich berufe mich nicht nur auf das, was allgemein üblich ist. Das Gesetz Gottes sagt dasselbe. Im Gesetzbuch Moses steht geschrieben, einem Ochsen, der zum Dreschen eingespannt wird, darfst du das Maul nicht zubinden. Geht es Gott vielleicht um die Ochsen, oder meint er nicht vielmehr uns bei allem, was er sagt? So ist es. Von uns ist hier die Rede, um unseretwillen steht es geschrieben. Wer pflügt und erntet, muss damit rechnen können, selbst einen Teil vom Ertrag zu bekommen. Ich habe geistliche Gaben, den Samen der Botschaft Gottes, unter euch ausgesät. Ist es zu viel verlangt, wenn ich dafür natürliche Gaben ernte, nämlich was ich zum Leben brauche? Andere nehmen dieses Recht in Anspruch und lassen sich von euch versorgen. Habe ich nicht einen viel größeren Anspruch darauf? Und doch habe ich von meinem Recht keinen Gebrauch gemacht. Ich nehme alle Mühen und Entbehrungen auf mich, um der guten Nachricht von Christus kein Hindernis in den Weg zu legen. Ihr wisst, dass die Priester, die im Tempel Dienst tun, ihren Lebensunterhalt von den Einkünften des Tempels bekommen. Und wer am Altar den Opferdienst verrichtet, bekommt einen Teil von den Opfergaben. Genau so hat es Jesus, der Herr, für uns angeordnet. Wer die gute Nachricht verbreitet, soll davon leben können. Aber ich habe von diesem Recht nie irgendwelchen Gebrauch gemacht. Ich schreibe das auch nicht, damit ich künftig in den Genuss davon komme. Eher sterben als das, meinen Ruhm soll mir niemand nehmen. Denn wenn ich die gute Nachricht verkünde, habe ich noch keinen Grund, mich zu rühmen. Ich kann ja gar nicht anders. Weh mir, wenn ich sie nicht weitergebe. Nur wenn ich sie aus eigenem Antrieb verkünden würde, könnte ich dafür einen Lohn erwarten. Aber ich tue es nicht freiwillig, sondern weil ich mit einem Amt betraut bin. Worin besteht also mein Lohn? Mein Lohn ist, dass ich die gute Nachricht ohne Entgelt verbreite und auf das verzichte, was mir dafür zusteht. Aus Psalm 33 lesen wir die Verse 12 bis 22. Glücklich das Volk, das den Herrn zum Gott hat, das er erwählt hat als sein Eigentum. Der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Von dort oben, wo sein Thronsitz ist, beobachtet er alle, die auf der Erde leben. Er hat ihnen Verstand und Willen gegeben und weiß alles, was sie tun und treiben. Wenn ein König in der Schlacht den Sieg erringt, verdankt er das nicht seiner großen Armee. Und wenn ein Krieger heil davonkommt, liegt das nicht an seinen starken Muskeln. Wer sich auf Reiterheere verlässt, ist verlassen. Auch mit der Kraft vieler Pferde lässt sich der Sieg nicht erzwingen. Doch der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen, alle, die mit seiner Güte rechnen. Er wird sie vor dem Tod bewahren und in Hungerzeiten am Leben erhalten. Wir hoffen auf den Herrn, er hilft uns und beschützt uns. Wir freuen uns über ihn, denn auf ihn, den heiligen Gott, ist Verlass. Herr, lass uns deine Güte sehen, wie wir es von dir erhoffen. Aus Sprüche Kapitel 21 lesen wir die Verse 11 und 12. Wenn du die überheblichen Spötter bestrafst, werden wenigstens die Grünschnäbel daraus lernen. Wenn du die Weisen belehrst, vermehrst du ihr eigenes Wissen. Ein gerechter Herrscher behält die Verbrechersippe im Auge und bringt die Unheilstifter ins Unglück.